Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was, also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun anders nicht als Nacksch. Mutmachgeschichten, die glücklich machen. Neues Jahr, neues Glück. Neue Wege gehen, neue Pfade betreten, Neues entdecken. Viele von uns wünschen sich das. Doch die wenigsten gehen los. Heute habe ich jedoch jemanden am Mikrofon, eine ganz tolle Frau, die ich vor kurzem kennengelernt habe, die genau das getan hat und über deren Lebensweg ich total fasziniert bin. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Anke Kracke. Einen wunderschönen guten Morgen.
Hallo Ria, schön mit dir zu sprechen.
Ich bin sehr glücklich, dass ich dich getroffen habe. Eigentlich war es nur ein Telefonat mit einer Bestellung, aber wenn man dann in England anruft und jemanden mit einem perfekten Deutsch, also zumindest wenn ich anrufe und jemanden entdecke mit einem perfekten Deutsch, muss ich einfach fragen, wie kommt man nach England? Und dann hast du mir so ein bisschen von dir erzählt, du hast dir die Zeit genommen und ich fand das so fantastisch. Ich musste einfach fragen, kommst du in meinen Podcast? Denn ich möchte euch da draußen immer wieder sagen, Leute, macht euch auf den Weg, macht irgendwas Tolles. Ich selbst konnte es damals nicht, weil ich eingesperrt war in der DDR. Ich wäre sehr gern ins Ausland gegangen, studieren gegangen und. Und es ging alles irgendwie nicht so richtig. Und ich beneide jeden, heute noch, der das kann und das macht. Und du hast einen ganz speziellen Weg hinter dir. Du bist in Deutschland geboren, hast du gezählt. Dann warst du in Italien, du warst in den USA, hast dort deine Zelte aufgeschlagen und dann lebst du jetzt in England. Wie passiert sowas? Erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang.
Also, wie du gesagt hast, in Norddeutschland geboren, habe da auch eine Ausbildung gemacht, wollte nie aus meiner Heimatstadt weg.
Das ist dir gelungen.
Genau, weil es einfach so bekannt war und man kannte jeden und es war sicher, es fühlte sich sicher an. Und habe dann einen Mann kennengelernt, mich fürchterlich verliebt und mit diesem Mann bin ich dann in die USA gegangen. Habe da gelebt, gearbeitet, mich an die Kultur gewöhnt, meine Ängste überwältigt und eigentlich so einen Tag nach dem anderen das Beste draus gemacht und mich getraut und Dinge gemacht, an die ich nie gedacht hätte. Mhm. Bin dann ein bisschen zurückgegangen für ein paar Jahre nach Deutschland, um da meinen Sohn zu gebären, um bei Familie zu sein, dachte, dass das der bessere Weg ist für mich in Deutschland. Hab dann aber festgestellt, das war nicht richtig für mich, zurückzugehen. Hab wieder meine Sachen gepackt, meinen Mut zusammengenommen und gegen den Willen meiner Eltern, aber mit deren Unterstützung zurück in die USA. Hab dann da wieder diverse Jahre gelebt und meinen Sohn groß gemacht. In der Zeit sind meine Eltern natürlich auch älter geworden.
Meinen Sohn großgezogen, sagt man.
Meinen Sohn großgezogen, entschuldige.
Das schneide ich raus, weil das klingt so ein bisschen komisch.
Danke. Ja, das
groß machen ist in meiner Sprache auf Toilette gehen und kacken.
Jetzt, wo du es sagst, genau. Okay, nein.
Wobei manchmal fühlt sich Erziehung auch so an.
Ja, Mann, voll da reingefasst. So.
Das müsste man fast drin lassen.
Du entscheidest das.
Ja, kann man auch überlegen.
Ich lasse dir da volle Freiheit.
Okay, also, du hast deinen Sohn größer gemacht.
Ja, derzeit sind meine Eltern natürlich auch mit älter geworden. Mein Vater hatte einige Probleme, schwerwiegende. Ich hatte Freunde hier in Cambridge, die dann gesagt haben, hör mal, komm nach Cambridge, du bist näher an Deutschland, immer noch in einem englischsprachigen Land, weil mein Sohn zu der Zeit 10 war und ich wollte, dass er in der Schule nicht so sehr Probleme bekommt der Sprache wegen. Die deutsche Sprache ist ja doch sehr, sehr viel schwieriger, sag ich mal, als die englische. Mhm. Und obwohl er Deutsch spricht, ist Englisch doch schon seine Hauptsprache. Mhm. Und so sind wir nach England gekommen vor 15 Jahren.
Das, was du gerade zu dieser Sprache sagst, auch für Deutsche, die im Ausland groß werden, habe ich vor einiger Zeit auch einen jungen Mann kennengelernt, der ist jetzt 15, 16. Und der kam zu mir, weil ich eigentlich ja LRS-Training, also Training für Lese-Rechtschreib-Schwächen mache. Und der kam zu mir und ich sage, warum kommst denn du? Sagt er, ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich habe die erste Klasse in den USA, die zweite Klasse in der Schweiz und die dritte Klasse irgendwo anders noch. Und jetzt bin ich seit 3 oder 4 Jahren in Deutschland und ich habe riesengroße Probleme mit der Groß- und Kleinschreibung. Und dann ja, mit verschiedenen Rechtschreibregeln, sagt er, das muss ich mir immer ganz genau anschauen und ich mache da riesengroße Fehler und ich hoffe, dass ich vielleicht bei diesem Rechtschreibtraining ein bisschen was noch mitkriegen kann. Ich muss irgendwie ein bisschen aufholen. Das hatte also gar nichts damit zu tun, dass er LRS hat, sondern das hatte einfach mit dieser Zweisprachigkeit zu tun. Und da sage ich, ich finde Kinder, die von klein auf mit zwei Sprachen groß werden, finde ich total cool. Aber dass es da solche Schwierigkeiten geben kann, ist mir da gar nicht so aufgefallen. Aber du erzählst mir das jetzt auch gerade. Ja.
Ja. Wenn wir zu Hause waren, habe ich immer Englisch mit ihm gesprochen.
Ja.
Und wenn wir draußen unterwegs waren, immer Deutsch. Weil ich gedacht habe, dann hat er so diesen Unterschied.
Ja.
Und natürlich, ich kann nicht erwarten, dass meine Eltern mit ihm Englisch sprechen, obwohl die Englisch sprechen, aber nicht perfekt natürlich. Wir hatten einen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, ein englischer Soldat, der bei meinen Großeltern gelebt hat, als Deutschland ja eingenommen wurde.
Ja.
Onkel Bill. Der wurde dann Onkel Bill. Und deswegen sprachen die alle Englisch, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Aber er sollte ja zweisprachig groß werden. Und einfach, um das zu unterscheiden für ihn, habe ich das so gemacht.
Wie man so schön erkennt, auch wenn man lange da lebt, mit groß machen und groß ziehen.
Ja, genau.
Wobei,
solche Feinheiten,
mir ist vor kurzem, also nicht vor kurzem, das ist schon viele Jahre her, ich habe immer versucht, Englisch zu sprechen oder Englisch zu lernen und wir hatten dann mal eine Fußballgruppe von jungen Leuten in der Schule zu Besuch über die Ferien, also es war eine Woche und ich selber habe einen jungen Amerikaner aufgenommen, das war ein Trainer. Und wir haben damals noch in der Neubauwohnung gewohnt und dann haben wir ihn abgeholt, dann haben wir ihn unsere Wohnung gezeigt und dann stehen wir da in dem Bad und ich weiß, wie mir es geht, die haben unwahrscheinlich lange im Flieger gesessen und waren 24 Stunden fast unterwegs und dann habe ich zu ihm gesagt, do you want a little bit douche? Und er guckt mich an, no, no, no. Ich dachte, oh Gott, was hast du jetzt erzählt? Ich habe nicht dran gedacht, dass das ja Schauer heißt. Und im Nachhinein erzählte mir dann ein Deutscher, der da mit unterwegs war, dass irgendjemand ein Angebot bekommen hat für eine Scheidenspülung. Ja, da wusste ich, aha.
Das habe ich gesagt.
Genau. Das gibt also dann auch so schöne Verwechslungen.
Feinheiten. Genau. Aber das macht dann doch Spaß.
Seitdem weiß ich das. Und es gibt wahrscheinlich nicht viele Deutsche, die wissen, was auf Englisch Scheidenspülung heißt.
Eben. Keiner. Wie oft kauft man das auch? Als Deutscher meine ich.
Weder sprachlich noch praktisch.
Ja.
Okay, ich glaube, das wird jetzt fast freizügig. Wir müssen weitermachen, sonst muss ich ein Kreuzchen machen. Ja,
natürlich, Entschuldigung. Gut, dass du das zurechtschneiden kannst.
Ich habe das beim letzten Mal schon gemerkt, man kann wunderbar mit dir flachsen. Aber zurück zu deiner Geschichte. Wie ist das bei dir eigentlich gewesen? Hattest du mal irgendwie so eine ganz prägnante Geschichte, so mit Angst oder Heimweh oder so?
Ich hatte Heimweh, als ich in Deutschland war.
Oh, okay.
Also, bevor ich jemals nach Amerika gegangen bin, hatte ich ja immer dieses Gefühl, ich möchte nicht aus meiner Heimatstadt weg. Als ich ausgezogen bin, das erste Mal als junge Frau mit 17, mit meinem damaligen Freund zusammen, war ich so, weißt du, man ist dann ja voller Energie und man fühlt sich so erwachsen und es ist so aufregend und toll. Und dann kam ich da an und alles war geregelt und dann hatte ich Heimweh nach meinem Elternhaus sozusagen. Mhm. Das war schwer für mich, sehr, sehr schwer. Als ich in den USA war, hatte ich das Bedürfnis oder die Sucht nach, oder den Wunsch nach Sicherheit. Ich hatte großes Glück mit meinen Eltern, die waren sehr unterstützend in allem. Ich wusste, ich hätte da morgens um 4:30 anrufen können und sagen können, ich brauche Hilfe, und die wären sofort da gewesen, ohne zu fragen, immer. Mhm. Ich sah dann immer so die Weltkarte sozusagen an der Wand in meiner Erdkundestunde. Und dann in der USA, diese kleine rote Nadel, das war ich, ganz alleine in dem großen Amerika. Das war so ein bisschen atemraubend. Aber dann auch ganz schnell gab mir das Kraft, dass ich das Gefühl hatte, so, jetzt muss ich muss jetzt auf meinen eigenen Beinen stehen. Ich muss das jetzt regeln. Und ich kann das auch. Mhm. Und zu lernen, dass, wenn man so diese Angst überschreitet, welche das auch immer sein mag, und sich traut und dann sagt, so, jetzt einfach los, du musst jetzt. Und ich hatte dann das Gefühl, genau, ich bin vielleicht dieser kleine rote Knopf auf der Riesenkarte, aber ich kriege das trotzdem hin. So, das war, irgendwann kam das so, legte sich das so um, dass ich gedacht habe, okay, ich kann das, ich mache das, ich zeige mir das jetzt, dass ich das kann. Das war dann ein unheimlich befreiendes Gefühl. Obwohl ich natürlich dazu auch sagen muss, ich habe sehr viele Menschen um mich herum gehabt, die dann da waren, um mich zu stützen. Vielleicht, weil ich es erlaubt habe, sozusagen. Und das war natürlich auch sehr gut, weil im Nachhinein war ich natürlich nicht allein. Ich hatte meinen Mann, ich habe dort andere Deutsche kennengelernt, die mir sehr geholfen haben, weil als wir nach Amerika gegangen sind, war ich der englischen Sprache überhaupt nicht mächtig. Mit dem Schulenglisch kommt man in Amerika nicht sehr weit.
Okay.
Damit findet man keine Arbeit.
Wie schnell hast du denn dann eigentlich Englisch gelernt?
Ich glaube, mein Englisch war dann relativ gut. Ich habe angefangen zu arbeiten 4 Monate, nachdem wir da waren.
Oh, okay.
Nun, man muss sich erinnern, das war 1992, also lange her. Mhm. Brauchte man natürlich noch die Erlaubnis dann, dass ich dort arbeiten durfte. Also, dass ich nicht illegal war, die Papiere, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Als die Papiere dann alle durch waren und ich Arbeit finden konnte, hat es auch Gott sei Dank relativ schnell geklappt. Und ja, einfach durch dieses, dass Leute immer wieder gesagt haben, ich habe mich immer entschuldigt, oh, ich mache Fehler, ich bin Deutsch, tut mir leid, so, weißt du. Mach dir keine Sorgen, sprich einfach, wir verstehen dich schon, oder haben mich so ein bisschen vorsichtig korrigiert. Mhm. Und einfach durch Tun,
ja, klar,
lernt man. Mhm. Learning by doing. Das ist ja immer noch ein Satz, der hoffentlich relevant ist, weil so ist es ja. Du lernst, stimmt, nur, wenn du es machst.
Lehre mich, es selbst zu tun, ist die neuere Version.
Oh, ja. Ja, genau. Okay, ja.
Also wenn ich das jetzt so betrachte, ist das ja eine Art von schnellen Abnabeln. Eltern haben ja über viele Jahre hinweg immer das Problem, dass ihre Kinder sich abnabeln wollen, aber die Eltern eigentlich nicht loslassen wollen. Wie war das bei dir so und wie haben das deine Eltern verkraftet? Wie hast du das gemacht? Sag mal so, wenn du gegangen bist, dann ist es wahrscheinlich so, dass der Gewinn größer war als der harte Prozess. Wie hat das so funktioniert? Und wie funktioniert das heute noch?
Also bei uns war es umgekehrt. Ich wollte mich nicht abnabeln und meine Eltern wollten gerne, dass ich mich abnable.
Ah, okay.
Ja, nicht, dass sie mich loswerden wollten, so nicht, aber einfach natürlich, man will, dass seine Kinder groß werden, selbstständig werden, sich ins Leben trauen sozusagen. Und ich hatte wenig das Bedürfnis. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Naja, und als ich dann diesen Mann kennenlernte, offensichtlicher Amerikaner, war mein Vater besonders, Väter und Töchter, war sehr dagegen. Und zwar, weil wir uns so wenig kannten. Wir haben uns Neujahr kennengelernt bei einer Neujahrsparty. Dann am 8. Januar hatte mein damaliger Freund, sag ich mal, der dann ja mein Ehemann wurde, die sind abgezogen in den Krieg Desert Storm. Was natürlich schrecklich war, junge Liebe, sowieso so jung, man ist so sehr naiv und dann zog er in den Krieg. Wir haben viele Briefe geschrieben. Wenn wir telefonieren konnten, war das natürlich etwas ganz Besonderes. Natürlich 1992, die Dinge waren anders. Und habe dann irgendwann bin ich zu meinen Eltern gefahren und habe dann die besucht und dann sagte Schwiegersohn in Spe hat geschrieben und schöne Grüße oder so. Und da ist mein Vater fürchterlich böse geworden. Weil wir uns, ja, wie gesagt, sieben Tage kannten, er da irgendwo im Krieg rumturnte und auf einmal nannte ich ihn Schwiegersohn in Spe. Das passte meinem Vater gar nicht, war dann sehr dagegen. Und da hatten wir wirklich viele Auseinandersetzungen, was für mich ganz neu war, mit meinem Vater so auseinanderzusetzen. Mhm. Ganz schrecklich, ganz wichtig natürlich auch, so obwohl es schrecklich war.
Das sind diese Abnabelungsprozesse, genau.
Dann Ende Mai kam mein dann Verlobter zurück aus dem Krieg. Ich bin dann umgezogen in eine Stadt, um näher dran zu sein an der Kaserne, in der er damals als Soldat stationiert war in Deutschland. Mhm. Mein Vater hat den Kontakt abgebrochen zu mir, hat gesagt, wenn ich mich für diesen Mann entscheide, dann will er nicht Teil davon sein. In der Hoffnung glaube ich, dass ich sage, okay, dann nicht so. Dann
du bist mir wichtiger.
Das riskiere ich nicht. Ich habe dann gesagt, okay, wenn das deine Entscheidung ist, dann ist das so. Bin in diese andere Stadt gezogen. Wir kriegten dann relativ schnell Befehl, in die USA zurückzugehen. War ja ein großer Abzug nach dem Krieg. Da war er Teil davon. Das ist der Grund, warum ich mit in die USA gegangen bin.
Ja, da hat das Schicksal sozusagen dir den Wink gegeben und der Abnabelungsprozess zwischen dir und deinem Vater war dann recht heftig und relativ kurz.
Wirklich wahr. Gott sei Dank, bevor wir gegangen sind, haben mein Vater und ich die Wogen geglättet. Meine Mutter hatte da einen sehr großen Anteil dran.
Das wollte ich gerade fragen.
Wie Mütter das, glaube ich, oft tun. So da ein bisschen gestreichelt und da ein bisschen zurückgehalten. Und
den Papa in den Hintern getreten.
Ja, genau sowas. Und hat dann es geschafft, dass wir wenigstens wieder gesprochen haben. Dass da ein bisschen mehr Friede war, sag ich mal. Dann, wir sind gegangen 1993 in die USA. Da konnte man noch nicht so einfach telefonieren von den USA nach Deutschland. Und selbst wenn, war es unheimlich teuer. Das heißt, es waren immer so 5 Minuten Gespräche und die waren wirklich wertvoll. Da wurde alles ganz schnell gesagt, du geht's euch gut und ja, und ich liebe euch und so. Und, aber wenigstens hat man sich gesprochen und gehört.
Ja,
ne?
Ja. Ja, ich hatte bis 1991 noch nicht mal Telefon bei mir zu Hause.
Wow.
Weil es in der DDR kein Telefon gab, beziehungsweise nur bestimmte Leute Telefone bekamen. Und 1997 habe ich dann mein erstes Handy bekommen. Also ich kenne die Zeit noch sehr gut. Ohne all das. Diese Entwicklung, die man da durchmacht mit diesem ganzen Technikkram, es ist so schnell geworden. Wenn ich mir überlege, was ich als Kind hatte, welche Möglichkeiten ich hatte und was ich heute habe und in was ich mich alles hineinfitzen durfte, musste, sollte, das ist schon heftig. Und das bedeutet ja, dass man immer wieder auch ganz, ganz neu, auch wenn man alt ist, immer wieder sich weiterentwickeln muss. Ja. Und ich glaube, so eine Geschichte, die du da erlebst, führt noch viel stärker dazu, dass man ganz, ganz lange fit bleibt und lernt und irgendwie das so organisiert, dass es funktioniert.
Muss.
Ja, genau. Man muss das einfach tun. Wie ist das eigentlich mit der, sag mal, Mit der Mentalität. Ich war mal für 14 Tage oder für eine reichliche Woche in den USA in East Lansing. Das war eine Weltmeisterschaft von Odyssey of the Mind. Ein bisschen Englisch kann ich. Ich bin dann auf dem großen Campus Bus gefahren und immer hat mich irgendjemand angequatscht oder irgendwas und gefragt, wo ich herkomme und was ich mache. Und dann hieß es dann immer, oh, du kommst aus Deutschland, das ist ja toll, dann komm uns mal besuchen. Ich habe auch einen Onkel, eine Tante, eine Nichte oder irgendjemand, der da in Deutschland lebt. Und ich dachte, boah, du hast so viel Einladung, du kannst ein halbes Jahr lang in den USA bleiben. Dann habe ich das irgendjemandem erzählt, da sagt er, vergiss es. Wenn du da versuchst anzurufen und sagst, ich komme jetzt vorbei, da gucken die dich an nach dem Motto, was willst du hier?
Warum?
Warum bist du hier? Und ich dann mal gedacht habe, ich habe das aber völlig anders aufgefasst. Wenn mir jemand sagt, komm vorbei, dann finde ich das total klasse und dann mache ich das.
Ja, genau. Ja, die Amerikaner sind da ein bisschen anders. Also der Deutsche sagt, die Amis sind oberflächlich. Entwickeln keine Freundschaften und immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. So, und das stimmt auch. Das Gute daran ist, wenn du in den USA dann lebst und der Alltagsamerikaner, sag ich mal, möchte ja einfach nur gut durch den Tag kommen, sein Leben leben, seine Rechnungen bezahlen und so gut es geht durchs Loch kommen. Und das ist diese Oberflächlichkeit, glaube ich, was die Deutschen als oberflächlich bezeichnen, ist dieses freundliche, ich unterhalte mich mit dir und diese 7 Minuten, die wir sprechen, sind total klasse und in dem Augenblick auch wichtig. Und wenn wir uns dann nicht mehr sehen, dann ist es schon nicht mehr wichtig. Daran muss man sich halt gewöhnen, dass, wie du schon sagst, diese Einladungen sind nicht wirklich Einladungen, ist einfach nur ein Zeichen von Freundlichkeit. Das hat einen Moment gedauert. Für mich das zu lernen. Und ich fand es aber auf der anderen Seite auch sehr schön, weil wenn du unterwegs bist, einkaufen, Rechnungen bezahlen, Spaziergang machst, was auch immer, und du triffst jemanden und der guckt dich an und hat ein Lächeln in den Augen und ein paar Minuten Zeit zu reden, das ist sehr schön. Ich finde oft in Deutschland, wenn du da irgendwo läufst und Menschen um dich herum anschaust und anlächelst, bekommst du fast nie ein Lächeln zurück. Fast nie.
Stimmt. Ich habe ein Schild mir gekauft, so ein Blechschild. Da steht drauf, und das finde ich so faszinierend, Smile at confused people. Und ich mache das öfter. What? Warum lächelt der mich jetzt an? Was hat denn die? Kenne ich die? Muss ich die kennen?
Du kannst richtig sehen, wie die flattern und denken, okay, wer ist das? Das ist traurig, oder?
Das ist traurig. Das ist aber momentan auch diese ganz schlimme negative Sichtweise, die wir fast alle auf alles und jeden haben. Und das ist alles nur ganz schlimm und alles nur problematisch. In dem Rest der ganzen Welt sagen die Leute, was haben die Deutschen eigentlich für ein Problem?
Eben.
Wir gehören immer noch zu den 3 oder 4 größten Wirtschaftsnationen der Welt und jammern uns hier eben vor, haben ein riesengroßes Problem mit allen Dingen, die da irgendwie auf uns zukommen, anstelle, sag mal, mit Freundlichkeit und mit einer gewissen Empathie, auch mit einer gewissen Nonchalance, einfach zu sagen, geht los, machen wir, kriegen wir irgendwie hin, es wird schon klappen.
Ja.
Und dieses Verbissene, da werden wahrscheinlich dann noch viele Amerikaner sagen, die Deutschen sind verbissen und haben ein bisschen negativen Grundtouch.
Genau. Und insofern liegt mir Amerika sehr, einfach weil das meine Grundeinstellung ist. So. Wenn ich draußen unterwegs bin, was auch immer mache und mit meinen Mitmenschen einfach nur freundlich umgehe, dann ist mein Tag besser und vielleicht für den Moment auch der Tag des anderen. In der Hoffnung, dass das wie so ein kleiner Welleneffekt ist.
Ich habe in meiner Weihnachts-Podcast-Episode mal ausgerechnet, wenn ich jetzt in dieser Stunde 3 weiteren Menschen etwas Gutes tue und diese 3 Menschen in der nächsten Stunde weiteren 3 Menschen etwas Gutes tun, dann ist es ja von 3 auf 9, dann auf 27. Nein. Du glaubst nicht, in 24 Stunden müsste dann jeder Mensch auf der Welt etwas Nettes erlebt haben. Wie geil wäre das denn?
Nee, genau, oder? Das ist doch...
Ja, wenn man sich das überlegt, das ist eine exponentielle Steigerung und jeder hätte was davon. Jeder hätte mal mindestens einmal am Tag gelächelt.
Eben.
Es ist der Hammer. Wenn man sich das so einfach vorstellt, Aber das stammt irgendwie aus einem Film. Ich habe mir das mal ausgerechnet, das ist da in dem Film nicht gekommen. Dachte wirklich, du brauchst ja nur 24 Stunden. Dann hat jeder irgendwie etwas Gutes gemacht gekriegt. Irgendeine Hilfe, eine Unterstützung. Da hat einer einen Kinderwagen hochgetragen oder hat dir die Tasche gehalten oder die Tür aufgehalten oder hat für dich den Bus nochmal angehalten oder hat dir irgendwas Nettes gesagt oder irgendwas. Und ich vergesse auch nie, bei Telefonaten oder so, mich immer zu bedanken. Ich habe auch Problem mit der Heizung gehabt und dann habe ich am Tag danach angerufen und habe gesagt, Mensch, ich brauche jetzt unbedingt Ihre Hilfe. Ich habe ein Problem, nicht, dass ich zu Weihnachten ohne Heizung hier rumhänge. Ich sage, das kriegen wir hin.
Ja.
Und dann kam hier ein junger Mann, hat da was gemacht. Und dann habe ich bei der Dame im Büro angerufen und habe gesagt, ich muss mich ganz doll bei Ihnen bedanken. Es hat super funktioniert. Die ist 3 Zentimeter am Telefon gewachsen.
Ja.
Ja?
Und so ist das auch. Wer macht das? Jeder ist immer schnell zu sagen, geben Sie mir Ihren Vorgesetzten, ich reiche eine Beschwerde ein. Das geht immer ganz schnell.
Ja, ja.
Aber wenn es dann gut läuft, dann auch mal zu sagen, wow, danke.
Ja, genau, genau.
Das tut nicht weh, das zu sagen. Und es hilft der anderen Person, sich auch mal gut zu fühlen. Und wir nennen das Kleinigkeiten, aber in Wirklichkeit sind das keine Kleinigkeiten.
Es sind die kleinen Alltagswunder vielleicht.
Ja, viel besser, viel besser.
Ein kleines
genau
Alltagswunder.
So ist das dann nicht.
Ja, richtig.
Ja, das macht das Leben einfach schöner, einfacher.
Mhm.
Und wir können das alle. Es ist nicht immer die Regierung oder mal warten, bis die anderen das machen. Eigentlich fängt es ja mit uns an.
Ja, das ist wahr. Das sind eigentlich so sehr schöne Kleinigkeiten oder kleine Dinge, die jetzt hier im Podcast deutlich werden, die eigentlich mit den Wünschen für das neue Jahr zu tun haben. Was wir uns wünschen und was wir tun können, damit unsere Wünsche oder vielmehr unsere Ziele, denn wünschen können sich viele Leute, weil auf dem Bild ist da einer, der mit Pfeil und Bogen dasteht und in die Sonne oder in so ein großes Rad zielt und der andere, der sitzt beim Weihnachtsmann auf dem Schoß und quatscht den voll, da hat sich schon ein Spinnwebennetz gebildet, der eine hat ein Ziel, der andere hat ein Wünsche.
Ja, eben.
Und der Weihnachtsmann guckt so, wo du dann sagst, jawohl. Manche, die labern und quatschen und sagen, ich wünsche mir, aber im Endeffekt gibt ja auch diesen wunderbaren Spruch, ich würde gerne mal im Lotto gewinnen, lieber Gott. Und dann ruft der liebe Gott nach dem 100. Mal, dann füll einen Lottoschein aus.
Eben, du kannst nicht gewinnen, wenn du nicht spielst, hallo.
Genau.
Genau, und so ist das auch im Leben, du kannst nicht weiterkommen, wenn du es nicht machst.
Das ist richtig.
Darauf zu warten, dass jemand anderes es für mich tut, ist zwar sehr schön und vielleicht auch einfacher, weil man dann andere beschuldigen kann für seine eigenen Shortcomings, Unzulänglichkeiten, weil die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, ist schon ganz schön heftig.
Wie begegnest du denn heute oder würdest du den Herausforderungen, die du jetzt vor dir hast, genauso begegnen wie vor 20 Jahren oder hat sich da bei dir was verändert? Ist man reifer geworden in dem, wie man Herausforderungen begegnet?
Bestimmt wäre es heute anders, einfach weil 20 Jahre Lebenserfahrung dahinter steht. 1992 war ich Anfang 20 und hatte damals das Gefühl dann so, ich kann das alles so, ich bin jung, ich bin fit und was auch immer die Konsequenzen sind, ich kann das regeln.
Mhm.
Das war so meine Einstellung und auch meine innerliche Kraft.
Mhm.
Jetzt mit 55, fast 56, sehe ich das natürlich anders. Wenn ich etwas tue, was so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, sage ich mal, dann denke ich, oh, was sind die Konsequenzen und wie würde ich dann mit den Konsequenzen umgehen?
Mhm.
Und manchmal gelingt es mir, dass ich mich dann zurückhole und sage, denk mal darüber nicht nach, weil du kannst nicht voraussehen, wie Dinge dann sich entwickeln. Du kannst nur den ersten Schritt machen und dann sehen, wohin dich das bringt und dann damit umgehen und weitergehen. Insofern würden mir heute Entscheidungen vielleicht etwas schwerer fallen, aber ich hoffe, ich würde trotzdem immer noch zu demselben Endresultat kommen und einfach vorangehen.
Du hast es schon zweimal angesprochen, es ist ja immer diese zwei Waagschalen, die man hat. Einmal die Freiheit, etwas tun zu können und tun zu wollen und gleichzeitig die Sicherheit, das abzuwägen, dass man ein gewisses Netz hat, in dem man dann aufgefangen wird. Ich denke, in der Jugend ist dieses, bei vielen hoffe ich, diese Waagschale mit der Freiheit ist schwerwiegender als die Waagschale mit der Sicherheit. Aber je älter man wird, desto stärker tendiert die Waagschale oder tendiert wahrscheinlich das Leben oder auch unser Wesen in, zur Sicherheit. Deshalb sage ich auch immer den jungen Leuten, macht es jetzt. Wenn ihr es jetzt nicht macht, wenn ihr jetzt nicht losgeht, dann werdet ihr es nie machen, weil ihr dieses Sicherheitsbedürfnis entwickelt und sagt, um Gottes Willen, ich habe das jetzt alles schon gemacht, lieber nicht. Es sagt sich so seltsam und ich glaube aber denjenigen, die gerade ältere Personen betreuen und die dann vielleicht auch mal dabei sind, wenn jemand über sein Leben resümiert, die meisten Menschen sind traurig über das, was sie nicht gemacht haben.
Eben.
Also kann es so problematisch nicht sein, einfach mal was Neues zu machen. Und das würdest du wirst also deinen Weg immer wieder so gehen.
100%.
Liebe Anke, was rätst du unseren jungen Zuhörern da draußen und was wünschst du dir für das neue Jahr? Das sind noch zwei Sachen, die ich dir gerne fragen möchte, bevor wir doch leider wieder zum Schluss kommen müssen, obwohl ich so herzlich mit dir gelacht habe. Ich glaube, ich lasse diese Sachen auch alle drin. Ich schneide hier nichts raus. Vielleicht nur die Nachdenkpausen.
Ja, gut, okay. Also, den jungen Leuten würde ich sagen, traut euch. Für mich war im jungen Alter vorgesehen, dass ich meine Schule beende und dann eine Ausbildung mache in irgendeine Bürotätigkeit, dann hoffentlich heirate, 2,5 Kinder, Haus und Garten und Hund. Als sich die Möglichkeit ergab, aus diesem Trott sozusagen einmal herauszukommen, da kam dann der Gedanke so, was könnte denn wohl noch kommen? Was könnte mein Leben wohl sonst bringen? Und darauf zu reagieren, sich das zu trauen und zu sagen, eigentlich möchte ich das versuchen, auch wenn es nicht absehbar ist, wie es sich entwickelt, was daraus wird, ob es richtig ist oder nicht. Das ist für mich, wenn ich heute ins Bett gehe und mein Leben so Revue passieren lasse oder wie du und ich jetzt so darüber reden, dann denke ich, Gott sei Dank habe ich mich getraut und habe diese ganzen tollen Sachen erleben dürfen. Auch die, die in den Momenten vielleicht nicht gut waren. Es war nicht alles einfach und schön und lief dann so. Aber daran sind wir gewachsen und haben gelernt. Für mich war das wirklich, ich bin dankbar für alles, was ich erleben durfte. Gut und schlecht. Was wünsche ich mir fürs neue Jahr? Ich lasse das einfach offen. Was kommt, kommt und ich freue mich drauf. Ich muss gestehen, jetzt wo du das so sagst und ich darüber nachdenke, ist es so ein bisschen, ich habe keine Wünsche. Alles ist gut. Hätte ich gerne ein bisschen mehr Geld? Ja. Hätte ich gerne ein größeres Auto? Ja. Und diese Tagträume natürlich. Aber so, wenn du wirklich das mal runterfährst und sagst, realistisch, was wünsche ich mir fürs neue Jahr? Dass es so weitergeht, wie es läuft. Das ist mein Wunsch. Weil ich mich dahin gebracht habe, wo ich sein möchte. Ich bin in mir zufrieden. Ich habe die Menschen um mich herum, die mir wichtig sind, die auf meiner Wellenlänge sind. Ich bin einfach gut in dem Platz und in dem Moment, wo ich jetzt bin.
Und das Schöne daran ist, dass diese Zufriedenheit ja bei dir genau damit zu tun hat, dass du gedanklich, seelisch so beweglich bist, dass du dich immer wieder auf das Neue einlassen kannst. Das heißt, es ist nicht die Zufriedenheit, die ein statisches Symbol ist, sondern die Zufriedenheit in der Bewegung.
100%.
Und das ist ein ganz, ganz faszinierendes Bild für mich. Ich habe mir noch mal ganz kurz notiert, um jetzt auch ein bisschen das abzurunden und auch unseren Podcast zu beenden, was ich mir so ein bisschen wünsche. Das ist einmal diese Impulse, ich glaube, Impulse sind der Schlüssel für ein erfülltes Leben, in dem man immer wieder Neues entdecken kann. Und diesen Impulsen kann man nachgeben. Impulse sind ganz doll wichtig, den darf man sich nicht verschließen. Und wenn man den Impulsen nachkommt, dann darf man das Vertrauen in sich haben, es wird. Es kann Rückschläge geben, es kann Schwierigkeiten geben, es kann Umwege geben, aber es wird so sein, dass es für mich am Ende etwas Gutes wird. Und dieses Vertrauen 100%. In sich selbst und dieses Vertrauen auch in die Dinge, die auf mich zukommen, ist für mich so wichtig geworden. Ich habe auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt und habe gedacht, nee, du gibst nicht auf, weil du weißt nicht, was da hinter der nächsten Tür ist, was in der nächsten Biegung ist. Und dann wirst du sehen, du bist hier stärker geworden, du hast hier draus gelernt und dann machst du was draus. Und dieses was draus machen, das ist für mich eine der wichtigsten, ja, auch Impulse geworden, das zu sagen, es wird.
Und 100%.
Was ich mir noch wünsche, vom Wunsch zum Ziel, aber das sagt man doch immer, die Klappe fällt von alleine wieder zu. Ich rede ja sowieso.
Ja.
Ich wünsche mir genau weiter solche Menschen kennenzulernen wie dich. Und ich wünsche mir sehr, dass wir beide in Kontakt bleiben, weil es 100%. War ein wunderbares, tolles Gespräch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich wünsche uns allen ein wunderschönes, erfolgreiches, glückliches Jahr 2025. Danke, liebe Anke.
100%. Gerne, gerne. Es war mir ein Vergnügen.
Ihr auch.
Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino@rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Nolte, bekannt als Rino Mutmacherin.